Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist Freitag, das Wochenende steht vor der Tür. Der 18. November 2022. Draußen scheint die Sonne und wenn es nicht so kalt wäre, könnte man meinen, Andreas, es ist Summertime.
Ja, und wie sie scheint, also wirklich stahlblauer Himmel und es wird heute den ganzen Tag sonnig bleiben, aber der Winter kommt trotzdem. Das heißt, wir erwarten heute Temperaturabstürze bis auf 0 Grad und morgen könnte es sogar sein, dass der erste kleine Schnee fällt. Das ist übrigens eine sehr schöne Nachricht und ich freue mich darauf. Und ansonsten, der See changiert in einem tiefen, dunklen, fast schon bedrohlich wirkenden Blau, Stahlblau, also ganz anders als es sonst ist.
Bedrohlich finde ich das überhaupt nicht. Das ist wunderschön.
Wunderschön kann auch bedrohlich sein.
Findest du?
Ja, es gibt Leute, die machen Bungee-Jumping und das ist auch bedrohlich und sie finden das schön.
Okay, bevor wir in diese Logik, die wahrscheinlich naturwissenschaftlichen Ursprungs ist, einsteigen, wollen wir mal gleich beginnen. Bevor wir ins große Ausland gehen, möchte ich eine Meldung, die kommt zum Teil ja auch aus dem Ausland, mit euch teilen, denn sie ist keine gute Nachricht. Es wird ausgelistet und zwar vor allem im Non-Food-Bereich. Eine aktuelle Meldung der Lebensmittelzeitung bringt dies hervor und es wäre wichtig, falls ihr kleine Kinder habt und Windeln braucht, falls ihr Bartwuchs habt und Rasierer benötigt, falls ihr Wäsche habt, die ihr waschen müsst oder Wohnungen, die ihr sauber machen müsst, Wasch- und Reinigungsmittel, all das bitte vorsorgen. Erstens gibt es heftige Preissteigerungen, bis zu 40% werden erwartet. Und zweitens gibt es Clinch mit ausländischen Lieferanten. Da ist dieses Riesenunternehmen Procter & Gamble, ein Monopolist, der in Amerika sitzt und also ich hatte da vorhin etwas eingestellt auch für euch, der also mit über 100 Milliarden Umsatz dasteht und der ist sehr wichtig als Zulieferer für viele gerade genannte Artikel. In den Regalen des größten deutschen Supermarktbetreibers, nämlich Edeka, klaffen zunehmend Lücken, heißt es hier, bei Marken wie Ariel, wie Fairy, wie Swiffer und Meister Propper. Und Edekas Drogeriewarenhändler Butnikowski ist auch betroffen. Dann weiterhin beim Online-Händler Picknick, der mit Edeka gemeinsam einkauft, lassen sich zudem Lenore, Always und Gillette-Produkte nicht mehr bestellen. Und was ist der Grund? Procter & Gamble streitet mit Edeka und Rossmann um höhere Preise. Und das hat für den Hersteller wie für die Händler und natürlich für die Kunden potenziell heftige Folgen. Procter dominiert die Kategorien, in denen der Konzern eben mit Marken wie Pampers, Gillette und zum Beispiel auch Oral-B vertreten ist.
Ja, ein paar Marken kenne ich noch aus meiner früheren Zeit in Deutschland, einige gar nicht mehr. Ja, das sind natürlich diese bewegenden Entwicklungen, die wir jetzt gerade erleben, weil das sind eben die Güter des täglichen Bedarfs, die man benötigt. Und das spricht eben halt aus meiner Sicht ganz klar für diese Durchsetzung der Agenda, dass Europa immer weniger eine Rolle spielen wird. Das ist das, was ich da eigentlich hintersehe. Diese Preisverhandlungen sind klar, die Menschen können sich nicht mehr viel leisten. Und auf der anderen Seite ist Amerika natürlich auch gerade bei amerikanischen Konzernen vermutlich angewiesen, auch so zu handeln, als würde Europa keine große Rolle mehr spielen. Denn wenn noch weiterhin so viele Menschen arbeitslos werden, dann wird natürlich auch die Kaufkraft und die Nachfrage massiv fallen. Passt alles ins Bild.
Ich möchte klar rücken die Zahlen von Procter & Gamble. Also, das ist ein US-amerikanischer Konzern, ein Konsumgüterkonzern, in 70 Ländern vertreten. Hauptsitz ist Cincinnati im Bundesstaat Ohio in Amerika und mit einem Umsatz von 66,4 Milliarden US-Dollar bei einem Gewinn von 10,1 Milliarden US-Dollar steht das Unternehmen, das schreibt jedenfalls Wikipedia, laut Forbes Global auf Platz 55 der weltgrößten Unternehmen. Und das Unternehmen kam Anfang 2018 auf eine Marktkapitalisierung von 184,5 Milliarden US-Dollar.
Ja, einer der letzten großen Global Player, der noch in der physischen Ökonomie überhaupt aktiv ist. Denn wir dürfen nicht vergessen, wenn man als Produzent, der Mehrwert schafft und auch die Versorgung sicherstellt von Menschen, noch unter den Top 100 steht, wo eigentlich nur die großen Kapitalsammelbecken sind, die im Prinzip ja nicht wirklich was bringen, was den Menschen Gutes tun, sondern mehr oder weniger eine Art Casino-Kapitalismus betreiben. Da ist das schon interessant, wenn ein solches Unternehmen da jetzt ausfällt, gerade für die deutsche Versorgung.
Ja, es heißt hier in diesem Artikel der Lebensmittelzeitung: Nun müssen die Händler entsprechend große Regallücken kaschieren, die ausbleibende Lieferungen des Herstellers reißen. Und Procter muss fürchten, dass in manchen Kategorien die Konkurrenz weiteren Aufwind bekommt. Die Konkurrenz, Andreas, die ist ja zunehmend in hauseigenen Marken. Edeka produziert selber, Lidl, Aldi produzieren inzwischen selber ihre eigenen Billigmarken. Wie siehst du denn diese Entwicklung, dass also die Marken, die man bis jetzt gewöhnt ist, so langsam aussortiert werden und wir zunehmend eben jetzt in die Billigmarken-Ecke reinrutschen?
Naja, es wird natürlich so sein, dass die teuren Marken gar keiner mehr bezahlen kann. Das ist relativ einfach und damit natürlich das Angebot eingefahren wird, runtergedampft wird, damit auch die gesamten Kosten des Angebots, viele verschiedene Produkte bedeutet ja auch höhere Kosten für das Angebot, habe ich eben halt wie in der DDR damals, das sind ja die typischen Merkmale eines Sozialismus, nur eine sehr geringe Anzahl von Daten. Ich habe da meinen Muckefuck als Kaffee, dann weiß ich, den gibt es da oder den gibt es da eben nicht. Das ist natürlich wesentlich günstiger für einen Laden vorzuhalten, als wenn er 25 verschiedene Sorten an Kaffee anbietet. Und so findet eben halt hier diese Eindampfung statt und das sich daran gewöhnen, dass man auch mit wenig klarkommt, bis man irgendwann glücklich ist, dass man überhaupt etwas zu essen und zu trinken hat.
Naja, das ist ja im Krieg und nach dem Krieg nicht anders gewesen. Da gab es ja Marken, Zuteilungsmarken, es wurde eingeteilt. Auch das geht ja jetzt so an manchen Ecken schon los. In Großbritannien habe ich heute, glaube ich, gelesen, da werden jetzt die Eierkartons eingeteilt, dass man eben nicht mehr alles bekommen kann, weil angeblich wegen der Vogelgrippe so viele Hennen fehlen, die jetzt Eier legen, aber die Geflügelzüchter sprechen eine andere Sprache. Die haben zum Beispiel verlauten lassen, dass es natürlich die hohen Energiepreise sind, die wachsenden Mieten und so weiter, sodass eigentlich zunehmend die Produzenten von Eiern, in Anführungsstrichen meine ich das natürlich, das eben auch nicht mehr gewährleisten können und ganz viele von ihnen eben auch ihren Job an den Nagel hängen werden. Also wir werden hier Zeuge eines Prozesses, der läuft weltweit, dass die Lebensmittelproduktion nicht nur zunehmend eingestellt wird, sondern zunehmend gestört ist. Und ich möchte jetzt hier noch mal in diesem Lebensmittelartikel ein bisschen reinlesen, denn hier sprechen Branchenmanager inzwischen von heftigen Preiserhöhungen bis zu 40% für diese genannten Artikel. Und das scheint kein Einzelfall zu sein, wie die Lebensmittelzeitung schreibt, denn im bisherigen Jahresverlauf haben nahezu alle der großen Drogeriewarenkonzerne, darunter Henkel, Beiersdorf, L'Oreal, Unilever und so weiter, die Lieferbeziehungen zeitweise ausgesetzt. Manche sind noch gar nicht wieder in Kraft, sowohl mit den Vollsortimentern als auch mit den Discountern. Und die Handelsmanager kritisieren natürlich mantraartig die hohen Margen. Internationale Konzerne setzen ja ständig hoch und die Verantwortlichen der Hersteller wiederum verweisen auf die hohen Kostensteigerungen. Letztendlich bleibt alles bei den Kunden hängen und diese horrenden Forderungen, sagt ein Handelsmarkenhersteller, die überspannen inzwischen den Bogen. Und es hat sich auch ein Händler von Edeka gemeldet, da werden ja auch regelmäßig Umfragen gemacht. Auch da ist man immer besorgter und die Strategie der eigenen Zentrale wird kritisiert. Hier sagt jemand aus einem Edeka-selbstständigen Bereich, wir sind mit zu vielen großen Lieferanten gleichzeitig im Clinch. Coca-Cola, Mars, Procter & Gamble und. Das ist zu viel, sagt er. Wir sollten unsere Bedeutung nicht überschätzen. Ein Procter & Gamble wird nicht insolvent gehen, wenn er auf Edeka verzichtet.
Ja, wir dürfen bei der Situation nicht übersehen, dass es sich interessanterweise um US-amerikanische Lieferanten handelt und um europäische, in diesem Fall deutsche Konsumgüter, nicht Produzenten, sondern Verkäufer, also wie diese großen Edeka-Läden und so weiter. Und das zeigt natürlich auch eines. Man kann jetzt Druck auf Europa ausüben und diese Kosten sind nicht nur unverschämte Forderungen, was die Gewinnforderungen anbelangt, sondern tatsächlich auch die mangelnden Rohstoffe. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Lieferketten ja quasi nicht einfach nur eine Kette ist, wo man ein Glied auswechseln kann, sondern das ist ein Kettennetz. Und wenn da eben halt Teile rausbrechen, kann das eben halt auch Kettenreaktionen in andere Ketten hinein mit verursachen. Und wenn kein Getreide zum Beispiel da ist, dann kann man bieten, was man will, dann ist keins da. Irgendwann kommt nämlich der Punkt, wo man selbst mit Geld etwas nicht mehr kaufen kann, einfach weil es nicht mehr da ist. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Was wir hier merken ist, es fehlen die Rohstoffe. Das haben wir schon vor 2 Jahren immer wieder mal auch festgestellt, dass wir damit rechnen müssen, dass jetzt irgendwann ein Einbruch des Konsums automatisch stattfinden muss, weil das Angebot einfach gar nicht mehr da ist. Und dann ist es auch mit Geld irgendwann nicht mehr zu regeln.
Ja, und es betrifft natürlich auch nicht nur, ich sage das nur in Anführung, weil es ist wirklich eh heftig, Coca-Cola und Mars und KitKat und vieles andere, sondern auch darauf sei nochmal hingewiesen, dass Tierfutter, also Katzenfutter, Hundefutter, Vogelfutter und so weiter, das eben auch sichtbar ausgelistet wird. Und Andreas, ich kann mir vorstellen, dass manche noch gar nicht einordnen können, worauf diese ganzen Maßnahmen, die das Angebot mehr und mehr verkleinern, hinlaufen, dass das ja auch Prozesse sind, die dann nicht nur vorübergehend einen Mangel darstellen, sondern dass das wahrscheinlich für lange Zeit so sein wird.
Genau so ist es, denn diese Verzögerung, diese etwas Behäbigkeit, die Trägheit, die dann dabei ist, das nicht bei den Menschen, sondern in diesem Fall bei den Produkten. Wenn heute beispielsweise das Getreide nicht mehr angesät wird, dann ist durchaus der Konsum des Brotes noch möglich, weil nämlich diese Getreideknappheit sich erst im nächsten Jahr auswirkt. Und genauso wird es dann sein, wenn man wieder anfängt, das Angebot erhöhen zu wollen, dass es einen Trägheiteffekt hat, bevor es dann auch wieder da ist, das Angebot. Und deshalb reden wir auch immer darüber, diese entsprechenden Talsohlen, die vor uns liegen, bevor es sich dann wieder irgendwann normalisieren kann, dass man die überbrückt. Deshalb braucht man nicht unendlich viel Material oder eben halt Möglichkeiten, um sich dann durchzubringen. Wir haben uns unterhalten jetzt zum Beispiel, das habe ich gerade erfahren, dass man im Rahmen dieses Brot in der Not Brot backen kann aus Nudeln beispielsweise und alles solche Sachen. Das sind ja wichtige Dinge und es erinnert mich an meine Großmutter, die mir aus dem Krieg erzählte mit dem Kommissbrot, dass man dann zum Beispiel Holzspäne mit in das Brot mit reingebacken hatte, damit man dann noch zusätzliche Ballaststoffe hatte. Das war übrigens nicht einmal schädlich.
Ja, und damals war die Heizung, die beste Heizmöglichkeit, eine Wärmflasche. Und das ist es, worauf es jetzt auch im Winter hinauslaufen wird. Denn wir haben gesehen, dass viele nicht mehr so heizen können und werden, wie sie es gewöhnt sind, dass manche Zimmer kalt bleiben müssen. Empfehlenswert ist, das Schlafzimmer kalt zu lassen. Man schläft sowieso besser. Aber wenn es richtig kalt draußen ist, Andreas, dann arbeiten wir hier auch mit Wärmflaschen.
Ja, die gute alte Wärmflasche, die hat sich bewährt. Für mich ist das ja eigentlich nur irgendwie ein Weitergang der Tradition, die ich aus meiner Kindheit kannte. Meine Mutter hat mir auch immer gerne mal eine Wärmflasche mit ins Bett gelegt. Und wenn man die dann ganz heiß hatte, hat man sie mit um ein Handtuch umwickelt, sodass sie dann nicht ganz so heiß war. Und irgendwann konnte man das Handtuch wegnehmen und dann war sie immer noch lange warm. Auch die Trägheit in diesem Fall als gutes Argument auch für Wärmespeicher. Heißes Wasser kann die Wärme relativ lange halten. Und so kann man über Stunden eben halt eine Wärme erzeugen. Für mich eine brillante Möglichkeit, warm zu bleiben, was natürlich bei einem Stromausfall mit einer Elektroheizdecke schlicht nicht geht.
Naja gut, ich glaube, so viele werden Elektroheizdecken nicht benutzen, aber so eine Wärmflasche gibt auf jeden Fall einen guten Ersatz ab, beziehungsweise bei dir sind es manchmal drei für die Füße, für den Rücken und für oben den Nacken. Und dann geht man wirklich auch in ein Bett, das völlig vorgewärmt ist.
Im ersten Moment dachte ich, jetzt glauben die Leute, ich hätte drei Füße, weil ich die brauche für drei Wärmflaschen für meine Füße. Aber kam ja noch was anderes dazu, Gott sei Dank. Also unterm Strich gesehen ist es so, dass diese Wärmflaschen auf jeden Fall sich bewährt haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich möchte sie nicht mehr missen.
So, das hätten wir jetzt auch geklärt. Das ist die moderne Heizung von morgen. Andreas, es findet ja in Bali der G20-Gipfel statt. Und da treffen sich ja die wichtigsten Leute. Es gibt aber noch einen Nebengipfel, den B20. Da ist dein Freund Klaus Schwab vom WEF aufgetreten und hat eine bedeutende Rede gehalten, worauf wir gleich auch eingehen werden. Er möchte also tatsächlich, es ist keine Verschwörungstheorie, eine grundlegende Umgestaltung der Weltordnung. Aber kannst du uns mal sagen, was die B20 sind und nicht die G20?
Naja, die G20, das sind die sogenannten Staatsführer. Die braucht man als Opium fürs Volk, damit die Menschen Gesichter kennen, wo man meint, die würden dann entscheiden. Das B steht ja für Business Community. Das ist die B20-Gipfelstruktur, wo sich die eigentlich Mächtigen treffen, wo die Entscheidungen getroffen werden. Das ist der Punkt, wo also das Volk nicht unbedingt dabei ist, aber eben halt einige Menschen dann doch dann mitbekommen, auch über die Medien, was dort abläuft. Und das sind dann um die 2000 Top-Manager von großen Konzernen beispielsweise, die sind dann da angereist, um dann quasi mehr oder weniger die Politikempfehlungen, so formuliert man das Ganze, den G20-Präsidenten dann eben zu übermitteln. Mit anderen Worten, in der Parallelveranstaltung B20 werden die Entscheidungen getroffen, die man dann letztendlich per Dekret oder Befehl an die G20-Führer dann weitergibt.
Also Lobbyarbeit vom Feinsten mit den höchst angesiedelten Köpfen. Der wunderbare Autor, Journalist und Ökonom Norbert Hering hat dazu etwas Erhellendes ans Tageslicht gebracht, denn er hat einen Ausschnitt aus der Rede von Klaus Schwab abgebildet und hat auch das Video dazu eingestellt. Das hatten wir euch auch gestern schon hier im Kanal positioniert. Und zwar sagt er, ich packe das Video gleich dazu, dass es später nicht wieder von Herrn Schwab dementiert wird und gesagt wird, es ist eine Verschwörungstheorie. Er hat auf jeden Fall wörtlich Folgendes gesagt. Wenn wir alle Herausforderungen betrachten, können wir über die Multikrise sprechen, wirtschaftlich, politisch, sozial, ökologisch, eine institutionelle Krise. Aber was wir tatsächlich angehen müssen, ist eine tiefe, systemische und strukturelle Restrukturierung unserer Welt. Und das wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Und die Welt wird anders aussehen, nachdem wir durch diesen Übergangsprozess gegangen sind. Zitat Ende. Andreas, das klingt wie Robbie Habeck. Das Antlitz des Landes wird sich verändern.
Ja, aber in diesem Fall aus berufenem Munde, weil hier ein Entscheider spricht. Und das ist bei Herrn Habeck offenbar nicht der Fall. Und es stellt sich hier eine Frage, die sich von den Regierenden kaum noch jemand zu stellen traut. Man pilgert stattdessen jedes Jahr nach Davos, um vor der realen Macht dann zu buckeln. Das ist das Entscheidende. Und die Frage ist, was gibt dem Herrn Schwab und seinem Milliardärsclub eigentlich die Legitimation, unsere Welt einer tiefen Umstrukturierung zu unterziehen? Das ist doch die wichtige Frage. Es ist doch offensichtlich, dass sich die Chefs von Konzernen wie Microsoft, Google, Tesla, Amazon und so weiter die Politik schlicht kaufen, übrigens auch die Medien dazu. Das ist meine Interpretation an der Stelle. Grundlage dafür ist aus meiner Sicht der unanständige Reichtum. Ja, ich finde, dieser Reichtum ist unanständig. Wenn man sich in Milliardendimensionen bewegt, dann ist da von Anständigkeit keine Rede mehr. Es gibt den Begriff des, wie nennt sich das nochmal, wenn man eine bestimmte Größe hat, Ach, ich komme jetzt nicht drauf. Nein, nein, es kommt jetzt nicht drauf. Also, das Schlimmste ist, dass kaum jemand ausspricht, dass niemand dieser Menschen dort auf dieser B20-Gruppierung, ja, die Legitimation hat, über unsere Welt und unsere Gesellschaften zu bestimmen. Das ist wichtig. Und diese größenwahnsinnigen Demokratiezerstörer stehen derweil offen auf der Bühne und lassen sich von den untergeordneten Regierungschefs quasi bewundern. Und hier erkennt man die historische Dimension einer aus meiner Sicht abnormalen Welt, die keiner mehr hinterfragen will.
So, und damit, wenn du von einer abnormalen Welt sprichst, könnte man meinen, dass man doch auch rüberschalten kann nach Sharm el-Sheikh, nach Ägypten, wo die großen, wichtigen Leute sich treffen, um neue Klimaziele festzusetzen, um ärmere Länder zu belohnen, weil sie so lange gelitten haben unter den reichen Ländern. Also da findet ja viel statt. Es sind fast 40.000 Leute, die sich dort treffen. Und die haben jetzt beschlossen, dass die Weltklimakonferenz bis Samstag verlängert wird. Das sollte heute zu Ende gehen, aber es scheinen wirklich schwierige Ziele zu sein, die man sich da setzt, die man durchpeitschen will. Denn es gibt natürlich sehr viele Länder, die überhaupt keinen Bock haben, da mitzumachen und auch nicht mitmachen werden. Und der Präsident der Konferenz, der heißt Sami Shoukry, der hat heute mit Blick auf den angestrebten Abschluss, denn schließlich morgen, gesagt, wir müssen einen Gang hochschalten. Die Zeit ist nicht auf unserer Seite. Mit anderen Worten, wir kriegen das Pferd nicht ins Ziel. Und da gibt es einen erhellenden Artikel bei Tichys Einblick. Die Überschrift lautet: Auf der UN-Klimakonferenz COP27 werden zentrale Fragen ignoriert. Und da heißt es, es ist vor allem eben jetzt im Moment sehr strittig, der Ausgleich für klimabedingte Schäden. Man nennt das Loss and Damage. Das heißt mit anderen Worten, die westlichen Industriestaaten sollen an die Staaten des globalen Südens viel Geld zahlen. Jetzt ist aber nicht klar, wie viel das sein soll, wer mit welchen Anteilen daran beteiligt werden soll und vor allem die Rolle jener offiziell nicht zu den industrialisierten Staaten zählenden Länder, wie zum Beispiel China oder Saudi-Arabien, die davon profitieren wollen, auch wenn sie tatsächlich nicht unbedingt weniger wohlhabend sind. Was hatten wir neulich, wie viel hunderte Millionen Deutschland jedes Jahr an China zahlt?
Ja, und das ist auch das Ziel, die halbwegs starken Staaten noch zu schwächen, damit sie auch wirklich dann nichts mehr zu sagen haben und die Regierungen noch weiter ins Abseits getrieben werden, in die Ohnmacht getrieben werden, sodass die eigentlich Mächtigen hinter ihren NGOs und den Philanthropen die wirkliche reale Macht ziehen. Es ist so eindeutig, wie die Strategie gerade abläuft. Wir haben bei der Klimakonferenz genau dieselbe Situation wie bei G20. Da gibt es eben halt auch eine zweite Reihe, die eigentlich zu den Entscheidern gehört. Diese zweite Reihe garniert sich gerne auch mit mittelständischen Unternehmen, deren Eitelkeit man stimuliert, nach dem Motto, du gehörst auch mit dazu, du darfst auch mit dabei sein, die dann stolz auftreten mit ihrem bunten Zeichen dort, mit den Regenbogenfarben in diesem Kreis dort, was der WEF hier hat, und glauben dann ganz wichtig zu sein. Real befinden sich aber in diesen, ich sag mal, Business-Community-Strukturen neben den eigentlichen sogenannten vermeintlichen Staatsführern, dann wirklich nur eine ganz kleine Gruppe, die sich komplett absondert und die bereits alles entschieden hat. Und wir sehen hier alleine durch diese Situation, dass man, ohne dass man die entscheidenden Fragen angeht, erst einmal versucht, Entschädigungen rauszuholen. Denn damit werden die starken Staaten natürlich so geschwächt, dass sie selbst nicht mehr in der Lage sind, im Rahmen einer umweltschonenden Politik überhaupt noch etwas zu regeln. Und hier findet also quasi die Übernahme der Staaten statt durch die Privatiers. Wenn man heißes und kaltes Wasser zusammenkippt, und so kann man ungefähr auch die starken und die schwachen Staaten sehen, dann ergibt das eine lauwarme Brühe. Und die lauwarme Brühe ist nicht mehr handlungsfähig und kann dann übernommen werden.
Das sind sehr aufschlussreiche Worte, Andreas. Ich möchte mal hier in diesen Artikel, der sehr wirklich aufhält, das, was man sich ja eigentlich die ganze Zeit fragt, von Tichys Einblick. Also, hier heißt es, Es wird eigentlich so gut wie überhaupt nicht in den Medien eine andere naheliegende Frage thematisiert. Die scheint tabu zu sein, nämlich warum kommen ca. 40.000 Teilnehmer nach Sharm el-Sheikh? Wer bitte sehr ist das eigentlich? Mit 400 Jets oder wahrscheinlich noch viel mehr und mit Regierungsfliegern und mit Luxusjachten, Linienfliegern, mit Hubschraubern. Und in diesem Zusammenhang scheint man sich keine großen Fragen, was Klimawandelschäden angeht, zu stellen. Also, in den Medien wird in der Regel der Eindruck erweckt, 40.000 Diplomaten treffen sich im ägyptischen Badeort, um über Klimaerwärmung zu diskutieren. Aber ein großer Teil dieser Teilnehmer sind NGO-Vertreter, was du gerade schon erläutert hast, auch mit Bali, also Interessenvertreter, Lobbyvertreter und NGO-Vertreter, die all das dann formulieren, was später in die Regierungsprogramme einfließen soll. Und die meisten der dort vertretenen Regierungen, heißt es hier, gönnen auch den Familien und Freunden der Regierenden eine Reise zur großen Party am Badeort Sharm el-Sheikh. Also es heißt mit anderen Worten, die verlängern jetzt ihren Urlaub.
Ja, so kann man es auch sehen. Aber für mich ist entscheidender, es gibt 200 Staaten auf der gesamten Erde, die treffen sich dort in dieser Klimakonferenz und dann sind 40.000 Menschen da. Mit anderen Worten, auf jeden Staatsvertreter kommen Hunderte von Lobbyisten, die mehr oder weniger im Hintergrund lauernd stehen und auch aufpassen, dass jeder genau das macht, was vorgegeben wird. So einfach ist das Ganze. Es wird damit ein morphogenetisches Feld geschaffen. Wir reden öfters darüber im Rahmen der Gesetze der Natur. Und man kann sie auch im Dunkeln anwenden, nicht nur im Licht. Wenn wir uns auf das Großartige, auf das Schöne, auf eine gute, lebenswerte Welt konzentrieren im Rahmen der Schöpfungsgesetze, können wir ein gutes, förderliches morphogenetisches Feld schaffen. Auf der anderen Seite macht man aber auch aus der dunklen Energie mit denselben Methoden kein Garaus und man versucht dann damit im Prinzip ein dunkles Feld zu schaffen und das wird geschaffen. Und die Diplomaten, die man da eigentlich hat, Diplomaten sind ja Staatsvertreter, die vereidigt wurden auch vom Staat, Botschafter und so weiter, die stehen mehr oder weniger dann allein und haben jeder hinter sich dann eine ganze Batterie von Menschen, die Einfluss auf sie nehmen. Und die sind dann von den NGOs, von den eigentlichen Regierungen. Das ist wichtig. Die Politik wird nicht mehr geführt von den legitimierten Volksvertretern, sondern von Privatiers, die ihr Geld damit verdient haben in der Vergangenheit. Nochmal.
Sehr gute Ausführung, aber wir verstehen es auch langsam. Andreas, die Hotelzimmerpreise, heißt es hier, sind dramatisch gestiegen für diese Konferenz. Die ägyptische Tourismusbranche macht einen großen Reibach. Ich meine, die Leute kommen da an und verpesten die Umwelt, da sollen die doch auch ihr Geschäft machen. Also Hotelzimmer, heißt es, für die NGO-Vertreter rund $500 pro Nacht, manchmal auch 600. Und die vergangene COP26 in Glasgow letztes Jahr, die war von Gesamtkosten von mehreren 100 Millionen Euro da beteiligt. Aber das ist etwas, was die Journalisten nicht so gerne thematisieren. Was sie ebenfalls ungerne thematisieren, ist zum Beispiel, welche Themen dort nicht zur Sprache kommen, da bei dieser Klimakonferenz. Und so werden dann hier die Beispiele bei Tichys Einblick bei diesem Artikel genannt. Zum Beispiel die Energiewende am Beispiel des Elektroauto-Umstiegs in der Europäischen Union. Und da hat neulich der EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton gewarnt. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen hier. Er hat jetzt noch ein Interview gegenüber Politico gegeben und die Probleme thematisiert, die Nachteile dieser E-Autos und vor allem die Gefahren, die damit jetzt einhergehen. Also beim Umstieg von Verbrenner auf Elektroautos würden rund 600.000 Arbeitsplätze vernichtet, sagt der EU-Binnenmarktkommissar Breton. Und er sagt wörtlich, wir sprechen nicht nur von den großen Autoherstellern, die werden das wohl schaffen, sondern wir sprechen vom gesamten Ökosystem und der Stromerzeugung.
Ja, und das sind natürlich alle, die da dranhängen, vor allem eben halt die mittelständischen Betriebe, die dabei untergehen. Wir merken das ja, dass zum Beispiel der große Mercedes-Benz, der Sternhersteller, der die Sterne selber produziert, die auf der Motorhaube montiert werden oder dort integriert werden, dass die jetzt ihren Laden aufgeben. Also was für uns entscheidend ist, ist dabei, dass hier tatsächlich die eigentlichen Fragen, wie zum Beispiel über das Thema der Elektroautos, was die eigentlich für wahnsinnige Schäden verursachen, und zwar Rohstoffe verbrauchen und gigantische Umweltschäden, dass die eben halt in dieser Form überhaupt nicht angesprochen werden. Wichtig ist dabei, das ist hier, warte mal, wir haben jetzt hier, nee, geh du mal bitte rüber hier, ich weiß jetzt nicht genau, was wir hier haben.
Also gerade was du angesprochen hast, dazu gibt es hier in dem Artikel spannende Zahlen, um all die nötigen Elektroautos überhaupt produzieren zu können, die herkömmliche Fahrzeuge ersetzen sollen, brauchen wir, sagt Herr Breton, bis 2030 etwa 15 mal mehr Lithium, 4-mal mehr Kobalt, 4-mal mehr Graphit, 3-mal mehr Nickel. Wörtlich, wir werden also einen enormen Rohstoffverbrauch haben und das müssen wir alles überprüfen. Und auch der Strom sei für alle diese Autos überhaupt nicht vorhanden. Er sagt wörtlich, wenn wir wollen, dass alle Autos elektrisch sind, brauchen wir 150 Gigawatt mehr Stromerzeugung pro Jahr. Das bedeutet 20-25% mehr Strom, als wir heute in Europa produzieren. Also, sagt er, müssen wir die Stromproduktion weiter massiv steigern. Aber es muss auch kohlenstofffreier Strom sein. Wenn wir es mit Kohle oder Gas machen, macht es ja gar keinen Sinn.
Ja, und das ist das Problem. Es gibt keinen kohlenstofffreien Strom. Denn wenn wir natürlich nur die Stromproduktion sehen, aber die Produktion der entsprechenden Gerätschaften, die man braucht, ausklammern, dann mag das ja alles laufen. Aber das ist ja nur eine halbe Rechnung und ein Eigenbetrug, der dahinter steht. Wir wissen mittlerweile, regenerative Energien, wie man da spricht, gibt es bisher nicht in offizieller Form. Ich sage das bewusst so einschränkend, weil es natürlich schon freie Energieformen gibt, die in Schubladen sind. Über die wird nicht geredet. Wir sprechen über Windmühlen und über Photovoltaik. Und das sind keine regenerativen Energien, denn die verbrauchen sehr wohl eben halt auch diese Form der Energien. Genau das ist wirklich ein Punkt, der besprochen werden muss. Denn bis 2030 sollen alleine in Europa 30 Millionen Elektrofahrzeuge auf den Straßen sein. Das heißt, wir brauchen rund 7 Millionen alleine Ladestationen. Allein die Ladestationen zu bauen, verbraucht wieder ganz klar Kohlenstoff. Ganz klar. Jetzt sagen viele, naja, aber Tankstellen auch. Richtig, aber die sind bereits da, die Tankstellen. Das ist ein Unterschied. Aber heute haben wir nur 350.000 Ladestationen und davon 70% in nur 3 Ländern. Frankreich, Deutschland und den Niederlanden. Also wichtig ist eben halt, dass Elektrofahrzeuge wegen der Batterien alleine 40% schwerer sind als herkömmliche Autos. Und deshalb brauchen sie auch zum Beispiel wesentliche mehr Partikel zum Bremsen. Es gibt ja diesen Feinstaub, den man hat. Wenn man mit Bremsen auf eine Scheibe geht, dann werden diese Bremsbeläge natürlich abgerieben. Und dieser Feinstaub ist weitaus höher als bei normalen Fahrzeugen. Auch diese Dinge werden nicht zugrunde gelegt in den Berechnungen und werden auch nicht kalkuliert. Wir können heute sagen, dass wir bis zum Jahr 2050 doppelt so viel Strom brauchen in Europa alleine wie heute. Und auch bei massivem Ausbau dieser sogenannten, nicht vorhandenen, aber offiziellen erneuerbaren Energien müssten wir die Atomkraft ausbauen, um zuverlässige Energieversorgung für Industrie und Haushalte überhaupt garantieren zu können. Und das ist offenbar nicht geplant. Und das bedeutet, man hat offenbar eigentlich geplant, dass man überhaupt kein Auto mehr fährt oder es nur noch ganz wenige können.
Ja, und es ist damit auch noch nicht getan, sondern man müsste 60 Milliarden Euro jährlich investieren in erneuerbare Energien. Dazu 45 Milliarden für den Stromtransport, 20 Milliarden für Atomkraft. Ohne Atomkraft ist eine Nullemission nicht zu erreichen. Das sagt dieser EU-Kommissar. Und er äußert sich auch zur Problematik eines europäischen Alleingangs. Denn danach sieht es aus, und das scheint einer der Hauptgründe zu sein, warum die keine Einigung dahin bekommen in Ägypten. Breton sagt, auch wenn 450 Millionen Menschen in der EU komplett auf Elektroautos umsteigen würden, würde der Rest der Welt, also 7 Milliarden Menschen, noch viele Jahrzehnte Fahrzeuge mit Verbrenner fahren. Und er zeigt nach Afrika, wo viele Länder kaum stabile Stromnetze haben und weit davon entfernt sind, genügend Strom zu produzieren, um umsteigen zu können.
Ja, und hier wird eben halt wirklich die Absurdität so ganz deutlich, weil hier natürlich zugrunde gelegt wird, dass die Verbrenner eine höhere Schadstoffemission haben als die Elektrofahrzeuge. Also wir sehen, dieses Narrativ wird einfach durchgezogen und dann kommen solche hirnrissigen Zusammenhänge zustande. Also unterm Strich gesehen zeigen wir hier letztlich, dass man hier dieses Narrativ mit dem sogenannten regenerativen Energien durchsetzen will und die Autos dazu zählt, obwohl sie nicht dazu zählen, eindeutig nicht, das ist bewiesen. Und auf der anderen Seite werden dann die Verbrenner, die eigentlich günstiger sind, anstatt überhaupt in die Grundlagendiskussion zu geben, nicht, wo kommt der Strom her, den wir brauchen, sondern wo geht der Strom hin, den wir vermeintlich brauchen? Das ist für mich eine viel interessantere Frage. Das heißt, ein Durchwurstelpragmatismus, ohne an die entscheidenden Fragen ranzukommen.
Eigentlich verwundert es schon gar keinen mehr. Jeder, der das liest oder hört oder sieht, der sagt, es stimmt hinten und vorne nicht, es kann nicht funktionieren. Es ist, als ob entscheidende Leute an entsprechenden Stellen ein Brett vor dem Kopf hätten. Aber Andreas, dieses Brett scheint ja irgendwie auch zum Programm zu gehören.
Ja, natürlich. Ich meine, man muss ja auch erstmal, wenn ich mir alleine die Regierung in Deutschland ansehe, solch ein Personal muss man ja auch erst einmal finden. Da findet ja eine regelrechte subjektive Auslese statt von Menschen aus meiner Sicht mit eingeschränktem Abstraktionsvermögen. Denn wie soll man denn eine solche absurde, paradoxe Politik in irgendeiner Form nach außen tragen, wenn man über den nötigen Sachverstand verfügt? Also braucht man natürlich entsprechendes Personal, die es nicht tun. Und das ist schon schwierig, weil der einfachste gesunde Menschenverstand ausreicht, die Zusammenhänge zu verstehen. Im Gegenteil, die akademische Bildung mittlerweile schon fast behindernd wirkt.
So, und damit sind wir beim nächsten Thema. Und auch hier kann man sich eigentlich nur an den Kopf fassen. Denn dein Freund Klaus Schwab, der hat ja ganz große Pläne. Und zwar nicht für sich oder seine Familie oder sein Unternehmen oder seine Stiftungen, sondern für die ganze Welt. Also er ist sozusagen König der ganzen Welt, denn die Pläne, die er fasst, die möchte er gerne auf die ganze Welt ausweiten.
Also aus meiner Sicht ist hier nur noch eins für mich zu interpretieren. Er will sich ein Denkmal bauen, sich persönlich ein Denkmal bauen. Denn anders kann ich diese Paradoxie nicht mehr erklären.
Ja, und er spricht hier über the crisis, the world crisis. Und dazu gehört natürlich auch eins seiner Lieblingsthemen. Und das ist die künstliche Intelligenz. Er möchte gerne die Crisis einkreisen, indem alles auf digital umgestellt wird. Da ist ja auch einer seiner liebedienerischsten Handlanger, ein Mann namens Noah Yuval Harari, der eigentlich, was ist der Biologe, ne?
Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er eingeschränkt in seiner Sichtweise und geht von kruden Annahmefehlern aus.
Ja, es geht darum, dass wir alle irgendwann einen Chip im Kopf haben sollen und dann mit Computern gleichgeschaltet werden und nicht mehr selber denken müssen. Eine Seele wird ja dem Ganzen auch abgesprochen. Herr Harari hatte sich neulich mal Gedanken gemacht darüber, wenn doch jetzt das ganze Welt in die Kriege fließt, vor allem den Krieg, in die Ukraine eben, dann bleibt für das Thema digital, vor allem künstliche Intelligenz, kein Geld mehr übrig. Ja, und man will mit der künstlichen Intelligenz einfach neue Regeln setzen weltweit, nämlich Vorgaben schaffen, was die Menschen zu denken haben und was sie nicht mehr denken sollen. Hat auch eine ganze Menge mit Eingriffen in die Meinungsfreiheit zu tun und geht eher in Richtung Gesinnungsterror. Und dabei werden aber bestimmte Fragen umschifft, Andreas, die auch nicht zur Agenda passen und vor allem, wenn sie im totalen Widerspruch stehen zu dem, was man angeblich verfolgt, also ähnlich wie bei den E-Autos. Die sogenannte künstliche Intelligenz läuft beweisbar gegen die ökologische Ausrichtung der naja, ich sag mal in Anführung, philanthropisch gesteuerten NGOs. Du hast da ein bisschen recherchiert, Andreas, deswegen habe ich dich ein paar Tage nicht gesehen und jetzt bin ich mal gespannt.
Genau, ein paar Tage im Keller und jetzt bin ich wieder draußen und hole Luft. Wunderbar. Ja, es hält sich ja dieser hartnäckige Mythos, nachdem Online-Vorgänge, also Computeraktivitäten, E-Mails verschicken oder sonstige Dinge, dass diese Vorgänge ökologisch verträglicher sind als ein physikalisches Pendant, zum Beispiel in Papierform. Jeder ist der Meinung, ein Computer ist ökologischer als Papier. Und dieses heiße Eisen kann die gesamte Klimaausrichtung, wenn man das zum Thema macht, welches aus meiner Sicht man ja eh nur vorschiebt, leicht ad absurdum erklärt werden. Also, jemand, der an den menschengemachten Klimawandel glaubt, der müsste automatisch gegen die KI vorgehen, gegen die künstliche Intelligenz, weil genau dadurch die enormen Umweltschäden erst verursacht werden. Und das genau in dem Segment, welches man eigentlich abschaffen will, nämlich den fossilen Rohstoffverbrauch und die CO2-Emissionen.
Ja, ich danke dir. Du meinst damit wahrscheinlich, dass die künstliche Intelligenz, also die angestrebte computerbasierte Kontrolle der Menschen, im Widerspruch zur Klimapolitik steht. Ja, weil diese künstliche Intelligenz nämlich ihrerseits extreme CO2-Emissionen verursacht. Das musst du mal erläutern.
Es ist nicht wirklich ganz neu, dass zum Beispiel allein eine einzige Überweisung der virtuellen Kryptowährung Bitcoin so viel Strom benötigt, wie ein Durchschnittsamerikaner in einer Woche verbraucht. Das wird dann mit den Sicherheitsgründen natürlich erklärt, die bei Überweisungen über Tausende von Computern gleichzeitig mit Verschlüsselungsalgorithmen dann abgesichert werden. Schon vor Jahren wurde veröffentlicht, dass der jährliche Stromkonsum von Bitcoin, das ist ja eine künstliche Intelligenz, mehr Energie verbraucht als der gesamte Staat Dänemark. Das ist nur ein Beispiel für den enormen Ressourcenverbrauch, wenn man computerbasierte Vorgänge pauschal und unkritisch als den ganz großen Fortschritt ansieht.
Es ist wirklich spannend, gerade weil ja so viel im Moment darüber diskutiert wird und weil die Leute, die sich modern finden und eben klimajünger sind, auch in Krypto investieren. Und insofern ist natürlich die Erkenntnis, dass es gar nicht zusammenpasst, schon interessant. Aber es geht ja nicht nur um Kryptowährungen, sondern um den gesamten Überwachungsapparat, den die Herrschaften anstreben. Wo liegt denn aus deiner Sicht das Hauptproblem bei der künstlichen Intelligenz, was die Umweltverschmutzung angeht?
Na, Krypto ist in aller Währung, deshalb ist es ein gutes Beispiel. Schon vor Jahren hatte zum Beispiel ein Reporter der New York Times auf das schmutzige Internet im Hinblick auf die Rohstoffverbrennungen grundsätzlich hingewiesen. In Virginia zum Beispiel, da musste Amazon über $500.000 Strafe zahlen, weil die Firma, und zwar wiederholt und ohne Genehmigung, die Dieselgeneratoren ihrer Rechenzentrum laufen ließ. Auch das ist wichtig, denn der Strom muss ja auch irgendwo herkommen. Ein einziges Rechenzentrum, was wir kennen so als große Gebäude irgendwo in der Stadt, Frankfurt gibt es einige, kann nämlich mehr Strom verbrauchen als eine mittelgroße Stadt. Und dieser Strom muss ja irgendwo herkommen. Kommen wir noch einmal zurück zu Bitcoin, weil der Kryptomarkt ja aktuell in aller Munde ist. Bitcoin-Rechenzentren standen lange in südchinesischen Gebieten oder auch in der Mongolei, wo konventionelle Kraftwerke stehen. Und die haben ja dann den billigen Strom angeboten. Deshalb ist man dorthin gegangen. An Orten, an denen die Energiepreise niedrig und der Strom leicht zugänglich ist, da hat es die Kryptobranche oder überhaupt andere KI-Branchen auch weiter, es wesentlich leichter, ihr gesamtes Mining zu betreiben, so nennt man das bei den Kryptowährungen. In Argentinien, da nutzen diese sogenannten Miner sogar staatlich subventionierte Energie, um dann diese zum Beispiel Bitcoin zu schürfen. Im Kosovo hingegen führte die Energiekrise in der Region zu einem Verbot des Minings von Krypto, von Bitcoin. Und in der Zwischenzeit klettern Standorte in Nordamerika in der Rangliste weiter auf ein zukunftsfähiges Bitcoin-Mining, glaubt man.
Wäre ja auch ein interessantes Thema in Ägypten gewesen, darüber mal zu sprechen. Gehen wir mal weg von den Kryptowährungen. Das hast du ja jetzt besonders in den Fokus genommen. Es gibt ja auch mittlerweile astronomische Ausmaße der Rechenzentren. Also Man könnte da denken an das Abhörgehirn der NSA in USA, in Utah, wo das Rechenzentrum allein 100.000 Quadratmeter groß sein soll. Auch die müssen ja, wenn ich mich nicht irre, mit Strom versorgt werden.
Das stimmt. Krypto ist natürlich auch deshalb ein Problem, weil auch die neuen Staatswährungen, die digitalen Währungen, kryptisch im Prinzip konzipiert sind. Ja, das ist so, was du gerade sagst. Das weltgrößte Rechenzentrum betreibt übrigens die China Telekom und die arbeiten auf sage und schreibe 25.000 Quadratkilometern und darauf bereitet sich das gesamte Rechenzentrum aus. Das ist also eine gigantische Größenordnung und das ist übrigens nahe der Hauptstadt der inneren Mongolei, wo das stattfindet gerade. Die derzeitige Welt der Überwachung mit ihren gigantischen Ressourcenvergeudungen steht genau im Fokus des World Economic Forum, nämlich Klaus Schwabs, ausgerechnet der Milliardäre, die sich angeblich für eine gesunde Umwelt einsetzen wollen. Das Selbstbewusstsein der oft unsichtbaren bzw. nicht real wahrgenommenen Rechenzentren, die Gebäude, die werden langsam auch immer sichtbarer und merkbar immer selbstbewusster. Und hier erkennt man eine aus meiner Sicht schon dramatische Tendenz. Die Gebäude zum Beispiel, also diese Rechenzentren, bekommen jetzt vielsagende Namen, wie die in Nevada gebaute Riesenfestung für die Daten mit 670.000 Quadratmetern. Man nennt es dann zum Beispiel die Zitadelle, also eine feste Festung, in der nur ausgesuchte Personen rein dürfen, wobei dort die Daten der normalen Bürger liegen. Es gibt sogar Aussagen, dass man sogar Gräben, Wassergräben um diese Zentren herum baut und so sichert. Das Ganze hat so einen Burgcharakter bekommen.
Ja, Andreas, ich möchte mal vielleicht, was die Energiesparerie der sogenannten großen Politik angeht, wie G20 oder schauen wir nach Berlin, Robert Habeck, Annalena Baerbock, Steffi Lemke, Patrick Reichen. Natürlich gehört auch die Bundesnetzagentur dazu. Da geht es ja um kein anderes Thema. Aber an die wahren, wirklich wichtigen Themen kommt man gar nicht heran. Man hat fast das Gefühl, dass so die wirklichen Themen verschleiert werden, vielleicht auch vorsätzlich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn wir es mal auf den Punkt bringen wollen, wir haben alle oder nahezu alle ein Smartphone. Und jedes Smartphone hat ja so eine Art Auspuff. Allein schon durch die Produktion.
Genau so ist es richtig, eigentlich analysiert. Diese Zusammenhänge aber werden bewusst umgangen, obwohl sie elementar wichtig wären, wenn man es mit dem Klimaschutz wirklich ernst meinen würde. Also, die Welt ist doch so. Man will ständig online sein. Man kriegt schon fast Pickel oder Herzbeschwerden, wenn ein Bild nicht schnell genug hochlädt. Das ist das Problem. Millionen vernetzter Geräte des Internets und hunderttausende 5G-Sendeanlagen für vernetzte Autos lassen den Energie- und Ressourcenverbrauch nahezu explodieren. Es sind ungefähr 40 Großkraftwerke, die auf der Welt allein nur für das Internet laufen. Das sollte man sich mal wirklich vor Augen führen. Nach einer Studie übrigens der Technischen Universität Dresden verbraucht das... Nach einer Studie der TU Dresden verbraucht das World Wide Web im Jahr 2030 so viel Strom wie die gesamte Weltbevölkerung im Jahr 2011. Ich wiederhole, im Jahr 2030 werden wir so viel Strom verbrauchen, nur für das Internet, wie die gesamte Weltbevölkerung im Jahr 2011 inklusive der gesamten Industrie verbraucht hat. Also man schätzt, dass ca. 80% dieses Anstiegs auf Videostreaming, also Entertainment, zurückzuführen ist. Smartphone, Netflix, Google sind regelrechte CO2-Schleudern und niemand redet drüber. Die Google-Suchen allein erzeugen weltweit im Jahr über 9 Millionen Tonnen CO2. Ich denke, darum geht's. Die 632 Millionen Smartphones allein in der EU verursachen über 14 Millionen Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr. Das ist mehr als der Staat Lettland im selben Zeitraum emittiert. Vielleicht einfach mal durchdenken. Videodienste emittieren weltweit 305 Millionen Tonnen CO2. Kein Grüner oder WEF-Funktionär spricht darüber. Und das ist für mich ein klares Indiz, dass es nicht um Klimaschutz geht, sondern man mit dieser Klimareligion, jetzt haben wir es ja amtlich mit der Religion, eine Nebelbombe gezündet wird, um die Menschheit letztlich zu okkupieren, um die eigene Macht auf der Basis des Reichtums zu manifestieren.
Also ehrlich gesagt, noch sprechen sie nicht darüber. Aber was du hier ausführst, das klingt für mich wie der Plan von morgen. Dass man einfach sagt, so, Cyberattacke auf alle Netze der Welt, verbraucht zu viel CO2 oder es kommen unangekündigt diese Attacken und hinterher heißt es, falls man überhaupt noch was öffentlich machen kann, ja, das ist eh gut für die Umwelt. Das ist ja so in energieintensiv, was ihr da im Internet alle macht, ihr fast 8 Milliarden oder inzwischen sollen es ja schon 8 Milliarden sein. Andreas, der IT-Beauftragte des Bundesumweltministeriums, der heißt Martin Wimmer, der hat dazu ein Zitat geliefert und das lautet so: Die Schlote der Digitalisierung rauchen genauso wie in Gelsenkirchen früher. Das weist ja eigentlich schon in die Richtung, dass es so kommen könnte, dass das wirklich hier ein Argument wird. Die KI-Funktionäre, die stellen dagegen, dass man diese Energieverbräuche immer mehr mit regenerativer Energie wie Windkraft und Photovoltaik bewerkstelligen will.
Ja, wenn es denn regenerative Energie wäre. Es ist ja längst bekannt, dass die Photovoltaikanlagen speziell auf dem Boden die Erde austrocknen und das Klima tatsächlich massiv aufheizen und austrocknen. Wir haben ja letzte Woche darüber sehr ausführlich, ich glaube im Mittwoch-Podcast darüber gesprochen. Zur Schadstoffemission der Windkraftanlagen gibt es ebenfalls genügend Berechnungen, die die angebliche Umweltschonung ja ins glatte Gegenteil schlagen lässt. Solange die selbsternannten Eliten, die aus meiner Sicht übrigens keine sind, nicht alle diese Fragen tatsächlich auf den Tisch bringen, die mit der sinnlosen Energievergeudung zu tun haben, kann ich diese Klimakonferenzen und deren blinden Mitläufer nicht mehr trauen, geschweige denn ernst nehmen. Ich sehe die Problematik, dass man jetzt, egal wie viel Schadstoffemission, CO2 oder was auch immer man da nennt, jetzt braucht, um die Rechenzentren aufzubauen und gleichzeitig eine Sicherheitsstruktur, um die eigenen Positionen zu manifestieren. Und wenn es denn soweit ist, dass alles steht, die Armeen stehen, die man auch gegen das eigene Volk einsetzen könnte, dann kann man sagen, so, jetzt können wir das Internet für das Volk abschalten und es nur noch für uns nutzen, für eine kleine Gruppe. Ich halte diese Aufstockung der gesamten Energievergeudung, es wird ja aufgestockt, statt zu reduziert. Genau das Gegenteil findet statt von dem, was man sagt, dass das nur eine Übergangsphase sein soll, damit die Menschen sich dann in Ruhe wägen und irgendwann schaltet man die Menschen ab, während die neue Infrastruktur einer kleinen, selbsternannten Elite dann noch funktioniert.
Ja, mit fein säuberlich sezierenden Worten hast du uns das hier jetzt erklärt, Andreas. Und ich habe, während du das hier alles ausgeführt hast, habe ich versucht, mal auf mein inneres Gefühl zu hören. Und dieses innere Gefühl, das sagt, nochmal, du hast das hier häufig schon ausgeführt, CO2 ist nötig, die Bäume brauchen CO2, die Pflanzen brauchen CO2, wir Menschen stoßen CO2 aus und es ist ein natürlicher Vorgang im Rahmen der Schöpfungsgesetze. Das, was hier wir gerade uns geleistet haben mit dieser Erläuterung, mit dieser Erklärung, das ist ja ohne Geist, ohne inneres Leben, sondern das ist reiner, kühl, sachlich, nüchterner, eigentlich metallenkalter Materialismus.
Und vor allem Verstand, den man dann auch noch fehl anwendet, weil dunkle Energien diesen Verstand mehr oder weniger steuern. Wenn wir wissen, dass das CO2 in Flaschen gefüllt von Gärtnern gekauft wird, die damit ihre Pflanzen besprühen, damit sie besser wachsen, und uns gleichzeitig erzählt wird, dass das ein Schadstoff wäre. Also spätestens dann ist es ja wirklich nicht mehr zu überbieten, wie fehl hier die Annahmesituation eigentlich ist. Nun ist das alles immer sehr kurz gesprungen und muss das immer so relativ flach jetzt so wegbügeln. Und damit finden natürlich die Klima-Junkies genügend Argumentation und sagen, ja, so schnell macht der Pop. Wir haben da ja Tausende von IPCC-Wissenschaftlern, die haben das ja alles bewiesen. Nichts haben sie. Sie unterliegen einer Agenda, das ist mittlerweile deutlich und in Anbetracht der Tatsache, dass ernstzunehmende, ergebnisoffen forschende Wissenschaftler eliminiert werden, rausgenommen werden und keine Möglichkeit eines Sprachrohrs bekommen, auch nur in den kleinsten Medien, daran erkennt man, dass es hier eben halt eine Agenda ist.
Wie erklärst du dir eigentlich diese Reise der Menschheit in Richtung kopfgesteuerte Entscheidungen, wo doch früher auch nachweislich, das kann man an den großen Philosophen, den Griechen und so weiter sehen und erkennen, ganz andere Prioritäten geherrscht haben, dass der Geist, das Herz, die Seele, das lebendig Warme in alle wissenschaftlichen Arbeiten mit eingeflossen ist.
Ja, das ist der große Zusammenhang. Und die Wissenschaft wird mittlerweile missbraucht wie eine Religion, um die Menschen mehr oder weniger einzudampfen, sodass sie ihr Bewusstsein und ihre Fähigkeit, auch alles zu erfassen, möglichst eingedampft bekommen. Das ist das, was da eigentlich hintersteht. Und die Wissenschaft hat sich irgendwann mal selbst entschieden zu kasteien, indem man sagt, wir fahren nur noch auf Viertelkraft, nur noch auf Bruchteilswissenschaft. Und diese Bruchteilswissenschaft heißt, wir nehmen die großen Schöpfungsgesetze raus und konzentrieren uns nur noch auf den Materialismus. Wir wissen alle, dass der reine Materialismus nur einen kleinen Teil unseres Lebens darstellt. Wenn wir alleine nachts sehen, durch welche Träume wir geschüttelt werden, wie wir Raum und Zeit plötzlich verlassen, dass wir innerhalb von wenigen Sekunden träumen, und zwar ein Traum, der über Stunden und ewig dauert und nicht mehr aufhören will, und man kann es messen nach unseren Zeiten, dass es nur wenige Sekunden waren, dann wissen wir, dass es noch Dinge gibt, die über dem reinen Materialismus stehen. Aber die Wissenschaft hat gesagt, was wir nicht zählen, nicht berechnen, nicht wiegen können, ist für uns nicht existent. Und mit dieser Einschränkung hat man natürlich auch eine Möglichkeit geschaffen, dass man sagt, nur was wir beweisen können, ist da, und was wir nicht beweisen können, ist nicht da. Und somit ist es eben nicht existent, und das Weltbild wird dann aufgebaut auf Puzzleteile, auf Bruchstücke, anstatt das Ganzheitliche zu sehen. Und man fragt nicht, warum eine Zelle in der Lunge weiß, warum sie zum Beispiel Lungengewebe produzieren muss, während beispielsweise eine andere Zelle weiß, dass sie Herzgewebe produzieren muss oder keinen Fingernagel oder einen Zahn. Das heißt, diese eigentlichen Grundzellen oder Stammzellen, die wir haben, die müssen ja in irgendeiner Form einer großen Ordnung unterliegen. Und genau das wird einfach negiert nach dem Motto, wir verstehen das nicht und aus diesem Grunde gibt es das nicht. Und das ist der eigentliche Punkt, womit man dann, und das sehen wir heute auf die Spitze getrieben, IPCC-Wissenschaftler dazu bekommt, irgendeinen Unsinn zusammenzubasteln, indem sie die entscheidenden Faktoren der großen Schöpfungsgesetze aus der Urkraftzentrale herausgehend einfach außen vor lassen.
Sehr schön erläutert. So kann man was damit anfangen. Ich sehe gerade die Adler wieder oben kreisen. Das ist auf der einen Seite sehr schön, wir lieben das, aber auf der anderen Seite sind unsere Hühner gerade wieder unterwegs hier quer durch die Walachei. Aber die haben ja einen Hahn, Klaus, der passt schon auf.
Klaus, unser Hahn, der ist wirklich gut, also der hat den Kopf ewig oben, also der verjagt nicht nur die Blue Jays, das ist also quasi eine Eichelheer. Art, wenn da irgendwo gefressen wird, wenn da irgendwo Sonnenkörner liegen, wir füttern sie auch jetzt, sondern er ist auch wirklich immer mit dem Kopf oben, und dann wird es spannend. Dann kommt irgendein Adler von Weitem angeflogen, wie schnell wir die Themen wechseln, ist unglaublich, und dann gibt er ein Zeichen mit einem Schrei, kein Kikeriki, also kein Krähen, und dann stürmen die gesamten Hühner in ein Buschwerk, unter dieses Buschwerk, und buddeln sich innerhalb von wenigen Sekunden dort ein und bilden wie so einen Teppich. Und dann kann der Adler offenbar nicht mehr erkennen, dass es sich um einzelne Tiere handelt.
Ja, und das sind die Naturgesetze.
Ja, das sind sie.
Genauso wie zu den Naturgesetzen. Also wenn man Hühner hat, kann man da einiges lernen. Genauso wie zu den Naturgesetzen gehört, dass wenn es dämmert, dass Klaus seine Damen reinbittet und dann sind die auf der Stange und schlafen.
Ja, aber man kann nicht erklären, warum er das macht, und nach der wissenschaftlichen Gangart ist es deshalb nicht existent. Zufall.
Ja, wir beobachten es aber jeden neuen Tag oder Abend.
Ja, und wir sehen die Ordnung.
Genau, da bei den Hühnern herrscht Ordnung, und wir halten es inzwischen auch wie die Hühner. Wir stehen mit ihnen morgens um 4 auf und gehen abends um 6 ins Bett. Geldschatz.
Genau so ist es.
Also, wir machen jetzt was völlig anderes. Wir kommen wieder zur harten Tagespolitik. Wir schauen nach Amerika rüber. Wir haben euch heute ein Video eingestellt aus unserer US-Redaktion. Und dazu kommen wir gleich. Es geht ja darum, es haben die Midterms stattgefunden, die Zwischenwahlen. Und die deutschen Mainstream, deutschsprachigen Mainstream-Medien und viele andere übrigens auch aus dem Westen, die haben also fröhlich getrommelt und haben gesagt, der Joe Biden, der liegt ganz, ganz vorne und das ist super und der gewinnt wieder und so. Und dass er eben nicht auf ganzer Linie gewonnen hat, das kommt so zögerlich, wird das jetzt dargestellt. Also, die US-Demokraten unter Joe Biden haben die Midterms nicht gewonnen, sondern verloren. Trotz all der Vorwürfe von Seiten der Republikaner, dass da auch noch Unebenheiten, also Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen sind, die noch untersucht werden, wie übrigens ja auch vor 2 Jahren der Fall war. Und die Medienberichte, kann man sagen, die waren wirklich vom 8. November an verfrüht formuliert und klang alles so, als ob man sich so gemeinsam ein Ziel gesetzt hatte. Joe Biden muss gewinnen, also kann er nicht verlieren, aber es war eben doch anders. Der Bayerische Rundfunk hat das zum Beispiel so formuliert, denn damit ist ja klar, dass zum Beispiel Nancy Pelosi, Sprecherin des Repräsentantenhauses, aus letztem heraus muss. Da kommt jetzt jemand anderer rein oder ist auch schon. Und die Presse, die formuliert das dann aber so: Pelosi gibt Führung der US-Demokraten im Repräsentantenhaus ab, sagt zum Beispiel der Bayerische Rundfunk. Und so in dieser Art und Weise wird das dann halt formuliert. Ja, sie muss raus, sie gibt nicht ab. Und an die Stelle von Frau Pelosi tritt jetzt ein vergleichsweise junger Republikaner, 57 Jahre ist er alt, Kevin McCarthy. Und während die Medien seit der Wahl über die schwachen Republikaner und die starken Demokraten jubeln, könnte inzwischen Ernüchterung eingetreten sein, weil so kann man die Augen denn doch nicht verschließen, als dass man das übersehen kann. Herr Biden hat eine Wahlniederlage erlebt, hat sie auch schon anerkannt, hat Herrn McCarthy zum Erfolg gratuliert. Man darf jetzt übrigens sich fragen, wie geht das mit politischen Entscheidungen, mit Gesetzen und so weiter. Denn die Republikaner können jetzt den Demokraten ordentlich in die Suppe spucken. Thema zum Beispiel Ukraine-Krieg. Wie geht es da weiter? Wir werden das sehen. Und die Republikaner sind jetzt tatsächlich mit viel mehr Macht ausgestattet, denn in den Gesetzgebungsprozess sind beide Kongresskammern eingebunden und ja, und sie können in Zukunft Gesetzesvorhaben blockieren. Außerdem, und es könnte fast so aussehen, könnte man jetzt ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Biden einleiten. Andreas, man sitzt ja auch über Steuer, über Haushaltsgesetzen und die Repräsentantenhaus starken Republikaner sind auch jetzt stärker geworden natürlich, wenn es um die Ausschüsse, die ständigen und nicht ständigen Ausschüsse geht. Dort zum Beispiel werden die Untersuchungsausschüsse geformt. Also alles in allem, ja, es geht jetzt anders weiter in den USA.
Ja, ich muss noch mal auf diese Schlagzeile vom Bayerischen Rundfunk zurückkommen, wo die demokratische Präsidentin Pelosi quasi ihren Amtssitz abgibt. Und das klingt ja aus der Überschrift so, als ob sie es jetzt an den lang vorbereiteten Nachfolger jetzt quasi übergibt, im gegenseitigen Einvernehmen. Dabei ist sie schlichtweg rausgeflogen. Das ist eine aus meiner Sicht tendenziöse Berichterstattung. Und ich wundere mich darüber, gerade in Anbetracht der Tatsache, wie die öffentlich-rechtlichen Medien angeschlagen sind und wie sie sagen, sie wollen jetzt endlich ehrlich und moralisch sauber arbeiten und auch irgendwie ihre Kostenquoten im Griff zu bekommen, die ja weit höher sind als die bei den Bundesregierungen beispielsweise. Und wir sehen nichts dergleichen passiert, sondern man fährt den alten Stiefel weiter. Das ist eine unfassbare Entgleisung und auch eine gewisse Arroganz, zumal die Menschen verpflichtet werden, diese tendenziöse Propagandaanstalt auch noch zu finanzieren. Das möchte ich hier mal ganz klar sagen. So, zum Thema jetzt in dem Kongress. Ja, was jetzt passiert, ist natürlich eines. Wir dürfen nicht vergessen, dass weder die Demokraten noch die Republikaner, die eigentlich Mächtigen sind in USA, sondern lediglich im Repräsentantenhaus eine Mehrheit oder Minderheit bilden. Und wir können jetzt davon ausgehen, dass die entscheidenden politischen Kräfte, die wir finden in den NGOs, die wir finden in den Nebenkonferenzen bei den Klimakonferenzen oder bei G20, dass die zurzeit zusammensitzen und jetzt sich konzentrieren auf die, ich nenne es mal, auf persönliche Gespräche von republikanischen Abgeordneten, die man vielleicht doch noch mit allen Mitteln überzeugen kann, vielleicht auch ihre gesamte Politik zu übergeben. Es gibt zwei Möglichkeiten für die NGOs. Entweder man demontiert jetzt mehr oder weniger die Republikaner, um dann wieder in das sogenannte Fahrwasser zurückzukommen, was man von der privaten Seite will. Oder, wenn das nicht funktioniert, muss es dann wieder irgendeinen Skandal oder sonst etwas geben, damit die Republikaner wieder verlieren. Man merkt, mit Wahlmanipulation und mit diesen kuriosen, intransparenten Vorgängen bei der Wahl, die eben halt ganz klar vermuten lassen, dass es sich um wirkliche Manipulation handelt, damit sind sie nicht mal mehr durchgekommen, auch wenn sie noch 3 Wochen versucht haben, nach der Wahl, nach den Midterms, Zeit zu schinden. Es hat nicht funktioniert. Ich glaube, die Republikaner haben mit überwältigender Mehrheit gewonnen, denn wenn es nur kleine Mehrheiten wären, würde man das wahrscheinlich besser wegmanagen können.
Ja, hier kann man nichts mehr wegmanagen und das finde ich auch sehr spannend. Vor allem, wir haben ja vor 2 Jahren darüber berichtet, was mit diesem Laptop von Hunter Biden los war, der ja diesen Laptop zur Reparatur irgendwo abgegeben hat, er oder irgendeiner seiner Helfer, und der wurde nicht mehr abgeholt. Die Spekulationen sind ja ins Kraut geschossen, warum man den nicht mehr abgeholt hatte. Die Hauptspekulation war, man war so zugedröhnt, dass man nicht mehr wusste, wo man den abgegeben hatte. Und dieser Laptop Reparaturladen, der Inhaber davon, der hat diesen Laptop dann schließlich dem FBI übergeben, weil er darin Dinge festgestellt hat, die nicht nur kriminell zu sein scheinen, sondern auch gefährlich für das ganze Land. Das ist nun allerdings ein Prozess gewesen, der dann von Seiten FBI und Regierung und so weiter hinausgezögert wurde. Aber es gab eben auch noch Dubletten oder Kopien von diesem Laptop. Und eine davon ist, wenn du dich erinnerst, bei der New York Post gelandet, die sich getraut hatte, damals Dinge daraus zu veröffentlichen. Wir haben dann hier auch darüber gesprochen, es waren Ungeheuerlichkeiten. Zum Beispiel eben, dass Hunter Biden mit dem Namen seines Vaters, der damals auch, also zuvor vor Trump ja, bei Barack Obama sozusagen Vizepräsident war von den USA, und dass Hunter Biden Geschäfte gemacht hat, die der Familie, vor allem auch ihm zugute gekommen sind, aber auch seinem Vater, weil er diese Kontakte ausgenutzt hat. Es gab, wenn du dich erinnerst, in der Ukraine Deals, wo er viel Geld bekommen hat. Für was eigentlich, erinnerst du dich?
Nee, er war Geschäftsführer irgendeines Unternehmens, aber es sah so ein bisschen nach, ja, Energie. Es ging aber dabei ein bisschen um eine Pseudoposition, die er hatte. Also man kann ja sich nur wundern darüber, offenbar, dass da Gelder gewaschen wurden in irgendeiner Form und gleichzeitig ihm dann wieder zugespielt wurden. Das wurde ja auch relativ deutlich dann nachher ermittelt in dieser Situation. Aber wir haben natürlich auch heute noch diese Situation, also ich weiß nicht, ob wir auf das Thema Krypto noch kommen beispielsweise, weil das passte jetzt auch ganz gut nochmal dazu, weil Joe Biden ja jetzt gerade zum Beispiel auch in die Ukraine, das geht ja um diesen großen Krypto-Vorgang mit dieser besonderen Börse, die ja momentan mehrere Unternehmen, FTX, mit andere Unternehmen mit reinzieht. Oxygen beispielsweise in der Schweiz gerät jetzt in Schwierigkeiten, die 95% ihres Vermögens genau über FTX verwalten. Verschiedene Unternehmen auch in Österreich. Das ist auch eine Problematik, dass da diese Kryptosituation in Wallungen kommt. Warum sage ich das? Joe Biden hat über das Parlament, über die Abgeordnetenhäuser zum Beispiel, mehrere Milliarden Gelder an die Ukraine überwiesen als Hilfe. Und Selenskyj hat, und das ist eindeutig, diese Gelder, das ist auch mittlerweile veröffentlicht, dann über die FTX-Börse für Spekulationen in Kryptowährungen angelegt. Und diese FTX-Börse wiederum hat Spenden für die Demokraten im Rahmen dieses Midterm-Wahlkampfes dann rausgegeben. Das heißt, hier werden also Staatsgelder über die Ukraine, von der Ukraine über die FTX-Börse und von dort wieder als Wahlkampfshilfe für die Demokraten in USA mit reingebaut. Auch das gehört ja alles mit dazu, wenn man das mal so ein bisschen hinterfragt.
Merkwürdige Vorgänge. Wir hatten, als wir vor knapp 2 Jahren über diese Vorgänge, die in der New York Post berichtet wurden, immer mit dem Vorbehalt, wir spekulieren, gesprochen, Verschwörungstheorien. Aber es war schon alles sehr deutlich. Inzwischen haben wir hier auch von Project Veritas ja Beweise dafür bekommen, dass hochrangige CNN-Mitarbeiter ausgesagt haben, dass CNN offenbar davon wusste, dass diese Informationen im Raum standen, dass man aber unter anderem die New York Post platt gemacht hat mit den Berichten, weil sie das gebracht hat. Also, die haben eine Kette gebildet, da ist nichts durchgekommen oder sollte nichts durchkommen, ist es jetzt aber inzwischen doch. Und es ist offenbar jetzt auch bewiesen. Denn, jetzt kommen wir dazu, die Republikaner. Und das ist dieses US-Video, das wir heute auch veröffentlicht haben. Das könnt ihr euch anschauen, indem ihr auf die Lupe geht und dann eingebt Hashtag US-Redaktion, ohne Minus, Entschuldigung, Hashtag US-Redaktion. Und da kommt ihr dann auf dieses hochinteressante Video. Also, am selben Tag, als die Republikaner offiziell die Mehrheit im Repräsentantenhaus erreicht haben, richteten Vertreter dieser Partei schwerste Vorwürfe gegen Joe Biden. So beschuldigt der neue Vorsitzende des Aufsichtsausschusses, auch kein leichtes Wort, James Comer, den US-Präsidenten, in zahlreiche wörtlich Verbrechen verwickelt zu sein, darunter Betrug und Geldwäsche. In dem Video klingt auch übrigens der Begriff Menschenhandel an. Und Comer kündigte eine Untersuchung an, sowie weitere Untersuchungen, also nicht nur eine, sondern in die verschiedenen Bereiche hinein. Und zwar gegen Joe Biden sowie gegen die angeblich kriminellen Machenschaften seiner Familie. Wörtlich sagt Herr Comer, heute werden wir Ihnen etwas bieten, dass sie alle nicht gewohnt sind in Bezug auf Untersuchungen des Kongresses. Und dann spricht er von Beweisen. Und die Republikaner im Ausschuss haben, wie sie verlautbart haben, offenbar mit mehreren Whistleblowern gesprochen, die eben über diese Machenschaften ganz klar berichten, in die Familie involviert ist.
Ja, und da kann man natürlich schon sehen, dass da der Laptop von Hunter Biden untersucht wird und sie haben Unterlagen gefunden zu den bisher unbekannten Transaktionen. Und da wird es jetzt natürlich heiß für den jungen Mann. Also man sagt hier, wir haben Geschäftspläne gefunden, die auf bestimmte Ziele weltweit zugeschnitten sind und auf Vorteilsgewährung basieren. Das ist eine Form Vorteilsgewährung, die man auch Schmieren nennt. Also unter anderem mit Personen, die eng mit ausländischen Regierungen verbunden sind, wie Russland und China. Das heißt, man hat also die politischen Kontakte genutzt, um mehr oder weniger sich selber zu korrumpieren. Das sind die Vorwürfe, die dahinter stehen.
Wir hatten ja auch damals unter anderem die Informationen, ich glaube auch von der New York Post, die ja diesen Laptop, diese Kopie vorliegen hatte, dass Hunter Biden selber, genauso wie sein Vater, extrem enge persönliche Beziehungen nach China unterhalten hatte.
Richtig, natürlich. Und das fliegt ihnen jetzt um die Ohren. Und es gibt offenbar auch US-basierte Pläne, wonach die Biden-Familie Anleger, die angelegt haben in diesem Netzwerk, um hunderttausende Dollar betrogen hat. Und dies alles mit Joe Bidens Beteiligung und Kenntnis. Und das bedeutet, dass hier eine kriminelle Handlung des US-amerikanischen Präsidenten im Raum steht. Und wenn das also keine Grundlage ist für einen entsprechenden Prozess, dann weiß ich nicht was. Und im Jahr 2019, also kurz nach der Ankündigung seiner Präsidentschaftskandidatur, da hatte Joe Biden noch dem amerikanischen Volk gesagt, dass er nichts damit zu tun hatte und nie Gespräche mit Mitgliedern seiner Familie über deren Geschäfte geführt habe. Und das war offenbar eine Lüge.
Ja, und diese Whistleblower, die da bemüht werden jetzt von den Republikanern und die offenbar umfangreiche Aussagen gemacht haben, die haben Joe Biden als Vorstandsvorsitzenden dieser Unternehmungen der Familie bezeichnet und beschrieben. Er habe also persönlich an Sitzungen teilgenommen, Telefonate geführt und aus den Unterlagen soll hervorgehen, dass er ein Partner mit Zugang zu einem Büro war.
Tja, um es klar zu sagen, es hieß also, Joe Biden ist the big guy. So hat man ihn wohl genannt. Und diese Indizien werfen wirklich beunruhigende Fragen auf, ob Joe Biden eine Gefahr für die nationale Sicherheit ist und ob er durch ausländische Regierungen kompromittiert ist. Und das sind natürlich Vorgänge. Ich meine, es geht um die größte Volkswirtschaft der Welt, der er offen, also zumindest offensichtlich oder zumindest angeblich vorsteht und dass er damit natürlich gigantische Schäden verursachen kann, wenn er ein erpressbarer Präsident ist. Das müsste man mal so sehen.
Auf jeden Fall sind das unglaubliche Vorgänge, die wir hier beschreiben sollen und beschreiben müssen. Und ich denke mal, Andreas, dass das Thema Meinungsfreiheit ja wirklich schwer gelitten hat. Wir wissen, Donald Trump ist in der Amtszeit als US-Präsident dann schwer attackiert worden von den Demokraten. Er ist rausgeflogen bei Facebook, bei Twitter. Jetzt inzwischen hat Facebook angekündigt, sie wollen Trump wieder reinnehmen. Bin gespannt, ob er das überhaupt will. Und das heißt, unsere Welt ist wirklich in einem Umbruch. Das Dunkel kämpft gegen das Licht. Ich will hier nicht sagen, dass jetzt unbedingt Herr Trump zum Licht gehört, aber er hat auf jeden Fall andere Ideen für Amerika und auch für die Welt. Und ich möchte doch immer wieder betonen, dass er es gewesen ist, der zum Beispiel keine Kriege in seiner Amtszeit angezettelt hat, dass er es gewesen ist, der misstrauisch geworden ist gegen die WHO, misstrauisch gegen die Rolle Chinas in der Sache Pandemie, Mikroben und so weiter. Und dass er auch derjenige ist, der zum Beispiel diese grauenvollen Abtreibungspraktiken, die man da jetzt in manchen US-Bundesstaaten einfach erlaubt, dass er das niemals erlaubt hätte und eben für das Leben ist. Also man soll einfach auch seine innere Stimme bei den Einordnungen der Themen sprechen lassen und sollte sie nicht außer Acht lassen. Ich habe ja den Eindruck, Andreas, mehr und mehr setzt sich die Wahrheit, das Richtige durch. Und dazu wird natürlich auch gehören, ich möchte das von vorhin noch mal ansprechen, dass wir raus müssen aus dem Kreislauf des rein materialistischen Denkens und wie das früher für die großen Philosophen wie auch Goethe oder Sokrates oder Platon selbstverständlich war, dass man den Geist unbedingt mit einbezieht.
Ja, und das ist wirklich das Entscheidende, weil ein Verstand ohne Führung ist ein Werkzeug ohne Führung. Und der Geist ist ja der Führer des Werkzeuges Verstand. Und aus diesem Grunde kann es gar nicht anders gehen. Und es ist so unglaublich wichtig, dass wir diese Zusammenhänge wieder bemerken. Nicht nur, wie es das alte Griechenland gemacht hat, indem man die universalen Wissenschaften zusammengesetzt hat, Politologen, Philologen, Mediziner, Psychologen, Physiker, alle möglichen Gesellschaftskritiker, alle waren zusammen und haben gemeinsam versucht, ihre verschiedenen Fachgebiete zu überlappen. Aber was entscheidend ist dabei, ist tatsächlich die Demut vor den großen Schöpfungsgesetzen, die wir materiell nicht erklären können, die wir aber jeden Tag vor uns haben. Und wenn wir da nicht zurückkommen, dann wird es ein Problem. Und ich glaube, wir kommen dahin gerade zurück, nämlich genau das ist das, was wir gerade erleben.
Ja, und wer dabei ist, der bleibt wahrscheinlich dabei. Und wer sich weigert, das mitzumachen, der wird Probleme bekommen in dieser sich transformierenden Welt, die sich doch ganz anders verändert, als die Herrschaften in Bali oder in Ägypten sich das vielleicht vorstellen. Und ich möchte hinweisen auf das neue Buch von dem Seelenarbeitsteam um unseren wunderbaren Naturheilpraktiker Christopher Vasey. Hier werden sehr viele Fragen beantwortet, die viele von euch in den letzten 3 Jahren gestellt haben, wenn man mal nicht weiter wusste. Und wir haben ja auch in unserem Abendgebet immer und immer wieder, und wir werden auch nicht müde, es weiterhin zu tun, über die Stärkung unserer inneren Stimme gesprochen, der Intuition, die ja direkt auch mit den lichten Helfern in der geistigen Welt, auch mit wesenhaften Helfern verbunden ist. Und manche fragen sich auch, wie komme ich denn jetzt raus aus dieser Schraube dieses rein Verstandes, herrschaftlichen Denkens, dieser materialistischen Dinge, und wie schaffe ich es, in Wirklichkeit dann in diese neue Energie, die jetzt auch auf dieser Erde relevant wird, hineinzukommen?
Naja, man hat im ersten Augenblick immer ein bisschen Angst, wenn man etwas aufgibt, was man vermeintlich begriffen hat. Man macht sich ja bequem in seinem Bruchstück Wissen, welches man hat. Und wenn man jetzt sagt, plötzlich ist das alles wieder offen, dann wird es plötzlich unbequem und das wird alles ein bisschen wackelig. Aber das ist die Herausforderung, das ist das Schöne, das ist das Großartige zu sehen. Wow, da tun sich wieder neue Fragen auf. Ich kann jetzt wieder einen Schritt weiterkommen, auch wenn im ersten Schritt vielleicht das Bruchstück nur ein Stückchen größer wird. Allein das bringt ja schon einen enormen Mehrwert. Wenn wir dann aber dieses Bruchstück integrieren in die geistige Sichtweise, nämlich in die Adlerperspektive, aus der Urkraftzentrale heraus, wie die Schöpfung aufgebaut ist, dann erkennt man nicht nur, dass es sich um ein Bruchstück handelt, sondern man erkennt auch, dass das Bruchstück ganz klar verwoben ist in der gesamten Schöpfung. Es bekommt mehr Halt, als wenn es so isoliert irgendwo im Nichts ist und man glaubt, dass man wie auf einem Floß auf dem Atlantik da vor sich hin dümpelt und hofft, dass keine Welle kommt. Genau das ist der Punkt. Wir erkennen plötzlich eine Stärke, das war für mich auch so großartig, dass plötzlich nicht meine Fragen mehr beantwortet wurden, sondern ich gar keine Fragen mehr hatte. Nicht, dass ich alles weiß, das ist damit nicht gemeint, sondern dass ich eines erkenne, es gibt bestimmte Dinge, die man gar nicht verstehen kann. Aber ich erkenne das gesamte Gewebe der Schöpfung und kann deshalb ganz anders mit meinem Teilwissen umgehen, weil ich es dann doch integriere. Das schafft plötzlich auch so etwas wie Demut und vor allem auch tiefstes Vertrauen, nämlich das Gottvertrauen. Und das ist eine große Erfahrung für mich gewesen.
Ja, das bekommt man natürlich auch, dieses Gottvertrauen, wenn man diese Lichtsehnsucht hat, wenn man raus will aus diesen geschmiedeten Ketten, in denen wir hier alle ja schon seit langer Zeit gefangen gehalten sind. Und ich werde heute im Abendgebet, werde ich eine Frage, nämlich genau dieses Thema betreffend, aus dem neuen Buch des Seelenarbeitsteams behandeln. Diese Frage lautet: Was kann man tun, um seinen Geist zu stärken? Und das Seelenarbeitsteam, wie gesagt, neues Buch, seit vorgestern auf dem Markt. Das Seelenarbeitsteam hat hierauf geantwortet auf eine Weise, die einleuchtend und einfach ist und wo man doch erkennen kann, es ist kein Hexenwerk, es ist gar nicht schwer, man muss es nur zulassen. Aber manchmal ist es eben der Verstand, der dann noch im Weg steht und die Sicht versperrt.
Ja, und das ist das Wunderbare. Scheuklappen runter und die Welt plötzlich komplett in der gesamten Vielfalt wieder neu wahrnehmen lernen. Das ist das, was vor uns liegt.
Sprach der Chefphilosoph und Religionswissenschaftler Professor Dr. Andreas Popp. Und ich weiß, was du jetzt machst.
Ein Kaffee, aber ich bin jetzt erstmal gespannt über diese ganzen Titel, die ich alle habe und über dieses ganze Fachwissen, was ich verfügen soll. Dabei bin ich doch eigentlich nur dein Helfer.
So.
Der Journalistenhelfer, ich hab's gelernt.
Wir hören uns nachher zum Abendgebet. Bis später.